Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Über Richard Wagner selbst und sein unmittelbares, engeres Umfeld, die Personen in seinem Umfeld, sind viele, viele Bücher geschrieben worden. Und immer dann, wenn ein neues entsteht, stellen wir als potenzielle Leser uns natürlich die Frage, was gibt es eigentlich noch Neues zu entdecken, zu erzählen über Richard Wagner? Oder auch spreche ich heute mit meinem Gast, denn sie hat vor wenigen Wochen ein neues Buch über Cosima Wagner herausgebracht. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch nimmt und ich begrüße jetzt sehr herzlich in Wien Sabine Zurmühl. Guten Abend, Frau Zurmühl.
Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Grüße Sie.
Ja, sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben im April ein neues Buch über Cosima Wagner veröffentlicht mit dem Untertitel Ein widersprüchliches Leben.
Ein widersprüchliches Leben.
Bevor wir über Ihr Buch sprechen, wie Sie dazu gekommen sind, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, sich mit Cosima Wagner als Figur zu beschäftigen, stellen Sie sich uns gerne ein bisschen vor. Sie haben viel gemacht. Sie haben als Journalistin für Printmedien gearbeitet. Sie haben Filme gemacht. Sie blicken auf ein reichhaltiges und themenreiches berufliches Leben zurück. Sie können uns nicht alles erzählen in der Kürze der Zeit, aber stellen Sie sich gerne vor und erzählen Sie uns bitte in ein paar wichtigen Stichworten sozusagen die Stationen Ihres Lebens, dass wir Sie ein wenig kennenlernen.
Ja, versuche ich kurz und bündig zu tun. Also ich bin ein typisches Nachkriegskind. Ich bin in Berlin geboren und bin aufgewachsen mit einem Vater, das sagte man früher, Kriegsversehrter. Wenn ich gefragt wurde, was ist Ihr Vater, dein Vater von Beruf, sagte ich Kriegsversehrter, weil er mit einem kranken Herzen aus dem Krieg gekommen war. Und der Vater hat sich sozusagen meiner Erziehung gewidmet und meine Mutter hat das Geld verdient. Also mit diesen Rollenbildern bin ich aufgewachsen. Wie wichtig das sein kann, ist mir eigentlich erst im Laufe meines Lebens so langsam auch klar geworden. Ich bin in Berlin ansässig. Ich habe dort mein Gymnasium gemacht, habe an der Freien Universität studiert, Germanistik, Romanistik und Theaterwissenschaft und bin dann zunächst mit einer großen Liebe zur mittelalterlichen Literatur an der Universität geblieben, bei den Altgermanisten. Und von dort aus habe ich dann einen ziemlich rasanten Sprung gemacht in die freie journalistische Tätigkeit. Ich hatte zwei Hörfunkvolontariate im WDR in Köln und im damals noch vorhandenen RIAS Berlin Hörfunk, sodass ich eigentlich auf die Hörfunkschiene dachte, weiter zu gehen. Es ist dann letztlich die Printschiene geworden. Ich habe mit anderen Frauen, es war die Zeit der Studentenbewegung und dann der sich bildenden Frauenbewegung, feministischen Bewegung, habe ich eine Zeitschrift gegründet, Courage hieß die, und die hat uns 8 Jahre lang, sehr aufgeregte, schöne Jahre lang beschäftigt. Und danach bin ich sozusagen bei den ARD-Anstalten gelandet und habe hauptsächlich Dokumentarfilme gemacht und daneben laufend immer, es war ein sehr opernaffines Elternhaus, aus dem ich stamme, eigentlich immer die Beobachtung und auch das Schreiben über Operneindrücke und Richard Wagner, der gehörte schon zu meiner Kindheit. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass ich nach gewisser Zeit einen zweiten Beruf erlernt habe, der mir sehr wichtig wurde, den einer Familienmediatorin. Und ich habe sozusagen Familienkonflikte von der anderen Seite erleben dürfen. Viele Jahre, das mache ich jetzt noch. Und das prägt auch den Blick, wenn man schaut, zum Beispiel auf so eine Großfamilie oder eine komplizierte Familie wie die von Richard Wagner.
Hätten Sie bei der Familie Wagner gerne auch mal in der Funktion oder hätten Sie der Familie gerne in Ihrer Funktion als Mediatorin geholfen? Glauben Sie, Sie hätten Ihnen überhaupt helfen können in Ihrer Funktion?
Das weiß ich nicht. Die erste Voraussetzung wäre gewesen, sie hätte sich helfen lassen wollen. Und das weiß ich nicht, ob das der Fall gewesen wäre.
Die Frage können wir auch nicht mehr aus unserer heutigen Perspektive beantworten. Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie aus einem opernaffinen Elternhaus stammen. Wie alt waren Sie denn, als Richard Wagner das erste Mal in Ihr Leben getreten ist und wie trat er in Ihr Leben?
Also es war ja damals die Radiozeit und über das Radio trat er eigentlich in mein Leben, seit ich auf der Welt bin, weil meine Eltern jeweils die Übertragung aus Bayreuth gehört haben oder eben auch sonst Opernübertragungen im Radio. Dass ich selber geschaut habe, war ab meinem 11. Lebensjahr, da habe ich mit dem Lohengrin begonnen. Und ich glaube, dann war die Reihenfolge Tannhäuser und Meistersinger. Und dann mit 13 ging es weiter mit dem Ring. Man ist ja in Bayreuth gewöhnt und es ist ja auch sehr schön, dass man den Ring im Ganzen sieht. Früher waren die Opernhäuser oft gar nicht darauf eingestellt, sondern die haben einen Teil des Rings gespielt und ein Vierteljahr später einen anderen. Also diese Abfolge, die auch für die Rezeption sehr, sehr wichtig ist oder werden kann, die gab es da zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so.
Ja. Das heißt, Sie haben Ihre ersten Live-Opernerfahrungen im Theater dann auch in Berlin wahrscheinlich gehabt. Gibt es aus dieser Zeit, aus dieser ganz frühen Opernphase, eine Aufführung, eine Wagner-Aufführung, an die Sie sich bis heute besonders gerne erinnern, die besonders eindrücklich gewesen ist für Sie?
Also für mich war schon ab der Kindheit die Sängerin Elisabeth Krümmer eine sehr verehrte und geliebte Bühnenperson. Und von der habe ich eben im Tannhäuser die Elisabeth erlebt. Und das fand ich ganz wunderbar und habe das bis heute im inneren Gedächtnis, ja. Ja. Wenn sie im zweiten Akt kommt, durch teure Halle und wie das war, für ein Kind eindrucksvoll, für Erwachsene auch noch, aber eben auch für ein Kind sind ja sehr märchenhafte Züge, die da in den Opern doch auch einen erreichen als Kind.
Ja. Gerade in unserem kleinen Vorgespräch haben Sie mir verraten, dass Sie einige Jahre für die taz in Berlin über die Bayreuther Festspiele berichtet haben. Von wann bis wann genau haben Sie das gemacht?
Das ging los 1984 und ist dann bis 1994 gewesen. Für 10 Jahre habe ich das machen dürfen.
Und in diesen 10 Jahren, also was haben Sie in diesen 10 Jahren, oder was fällt in diese 10 Jahre, wenn ich jetzt selbst mal versuche, mich zu erinnern, der Ring von Harry Kupfer fällt in diese Zeit, auch noch das erste Jahr des Rings von Alfred Kirchner und viele andere Aufführungen auch. Das heißt, also 10, 11 Jahre jeden Sommer in Bayreuth und wahrscheinlich haben Sie das volle Programm sozusagen mitgenommen, also alle Aufführungen denn auch erlebt oder zumindest den Großteil der Aufführungen, die in Bayreuth, also nicht alle Aufführungen der verschiedenen Produktionen, die in Bayreuth zu sehen waren. Die gleiche Frage, die ich eben stellte, nochmal auf diese Zeit bezogen. Was war in dieser Zeit, da waren Sie ja schon nicht mehr Kind und haben auf die Wagner-Aufführung mit einem anderen Blick geschaut als zu anderen Zeiten in Berlin. Woran erinnern Sie sich in dieser für Sie intensiven Bayreuth-Zeit, nicht nur als Zuschauerin, sondern auch als beobachtende Journalistin besonders? Was ist Ihnen da besonders?
Also der Kupfer, an den Kupferring erinnere ich mich sehr deutlich, weil er sozusagen immer auch dann im Vergleich zum Chirurring sozusagen im inneren Erleben war. Und das war damals für mich eine sehr wichtige neue Interpretation. Und ich fand auch, obwohl, da konnte man viel drüber sagen, aber die Beteiligung von Rosalie an dem Ring, wenn Sie sich erinnern, an dem Kirchner-Ring, die damals die Kostüme gemacht hat, die Bühnenbilder und auch in der Regie ihm beistand, war ein für mich sehr wichtige und neue Farbe, die sie da im wahrsten Sinne des Wortes reinbrachte.
Sie haben ja ebenfalls in unserem kleinen Vorgespräch verraten, dass Sie sich auch publizistisch mit der Figur der Brünnhilde in der Vergangenheit schon sehr intensiv beschäftigt haben. Was reizt die besonders an dieser Figur? Warum gerade Brünnhilde?
Ich habe vor sehr vielen Jahren ein Buch geschrieben, Leuchtende Liebe, lachender Tod, wo ich mich mit der Brünnhildenfigur bzw. dem Verhältnis von Brünnhilde zu Wotan sehr beschäftigt habe. Und in der damaligen Interpretation war mir besonders wichtig, sozusagen den scheiternden Gott zu sehen, den schwachen Vater, der seine Energie oder seine in seiner Beziehung zu seiner Tochter sozusagen auch Energie aus ihr saugt. Ja, dass praktisch die Brünnhilde einerseits natürlich letztlich, ich will nicht sagen ein Opfer ist, aber um durch sehr schwierige Situationen hindurch muss und durch diese Bestrafung zunächst wie ausgelöscht scheint und dann aber ja sozusagen durch die Wiedererweckung und eine Form von Zukunftshoffnung auch für den nicht mehr auf die Zukunft hoffenden Wotan darstellt. Mhm. Und diese Interpretation war mir wichtig und war für mich auch in Verbindung zu bringen mit dem Männerbild der Nachkriegszeit, ja, wo dieses Heldenbild sich sozusagen verbraucht hatte. Und es gab zwar ein autoritäres Männerbild, was sozusagen rübergerettet wurde über die Kaiserzeit und die Nazizeit bis in die 50er Jahre, aber es gab auch eine Realität von sehr geschwächten Männern und Vätern. Und ich habe mich auch filmisch mit dieser Zeit sehr beschäftigt und diese die von dem Krieg geprägten Männer, die eigentlich von großer Depression durchzogen waren und oft eben nicht mehr erfüllten, was vielleicht auch die Frauen in sie an Hoffnung setzten. Das war für mich damals so der Zugriff zu dem Verhältnis Wotan Brünnhilde.
Nehmen wir langsam den Weg hin zu Ihrem Buch, über das wir ja hauptsächlich sprechen wollen. Als Verbindung vielleicht, Sie haben erzählt, dass Sie insbesondere das Verhältnis Brünnhildes zu Wotan interessiert hat. Bei Ihrer Beschäftigung mit dem Ring und bei Ihrer parallelen Beschäftigung mit Richard Wagner und seinem Leben, erkennen Sie in den Figuren des Rings auch autobiografische Bezüge?
Also sicher nicht eins zu eins. Also das würde ich mich nie wagen, das so zu interpretieren. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel auch, das sich mit der Figur der Fricka beschäftigt. Und die Fricka ist ja zum Teil in den Inszenierungen gerne sozusagen mit einer Durchsicht auf die Cosima dargestellt worden. So nach dem Motto, das ist eben die Spielverderberin eigentlich, ja. Die Frau, die auf den Prinzipien herumreitet und eigentlich den Mann an seinen Plänen hindert und Dinge einfordert, die er nicht gerne geben möchte. Und ich habe dazu ein anderes Verhältnis, wie man sich denken kann. Ich finde eben, dass diese Göttin, die Fricka auch ist, und diejenige, die Ehe und die Liebe hochhält und die versucht, ihn daran zu erinnern, was eigentlich sein Weg sein könnte und den er selber auch so versprochen und hat und den er gehen wollte, dass sie damit eigentlich etwas tut, was wir uns nicht nur verächtlich und sozusagen als Prinzipienreiterin angucken sollten, sondern eben auch sehen, dass das eine Gegenkraft war oder sein könnte, die durchaus Werte vertritt, wie die Liebe oder die Familie, die wir alle, wenn wir in unser Privatleben gucken, eigentlich hochhalten. Und es ist halt so, dass in auf der Opernbühne schauen wir uns gerne die Regelverletzungen an, wenn jemand eben gerade dem nicht folgt, was vorgegeben ist oder die Tradition von ihm oder ihr will. Und in der Realität oder in dem, was vielleicht auch Wagner und Cosima gelebt haben, sah es eben zum Teil sehr viel liebevoller und zugewandter aus. Und das sind zum Beispiel so Aspekte, die ich finde, da könnte man noch ganz viel, also nicht nur im Ring, sondern insgesamt im Wagnerschen Werk, sich vertiefen.
Ja. Wann und wie haben Sie angefangen, sich für Cosima Wagner, für die Figur Cosima Wagners zu interessieren?
Also sie ist sozusagen als Erscheinung oder als Thema immer auch mitgelaufen bei dem, was mich an Wagner interessiert hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das ist schon inzwischen sehr lange her, dass viele sich eigentlich über sie erheben oder finden, dass sie ganz viele Dinge falsch gemacht hat, dass sie hässlich war, dass sie niemanden zu Wagner gelassen hat, wo doch so viele gerne was mit ihm hätten zu tun gehabt und so weiter. Also negative Konnotationen, die, wo ich mir gar nicht erklären konnte, wo die herkommen. Und über die Zeit habe ich dann gedacht, was ist da los, dass man die Begleiterin oder die Lebensgefährtin für 13 Jahre, muss man auch sagen, also Cosima hatte ja ein sehr viel längeres Leben, für diese 13 Jahre des gemeinsamen Lebens, dass man so nur die negativen Punkte raussucht und da auch ordentlich Publikum für findet oder Zustimmung, ja. Und ich denke inzwischen, dass es da auch so ein bisschen so eine Eifersucht geben kann, dass der Meister eben doch bitte der Meister allein sein soll und wir zu ihm die direkte Verbindung haben und nicht dann noch irgendeine andere Person drumherum seine Aufmerksamkeit und seine Liebe an sich zieht. Das hat er aber getan. Das war in ihrem Verhältnis eben doch sehr deutlich auffindbar. Und ich habe, um Ihre Frage jetzt konkreter zu beantworten, vor 8 Jahren ungefähr angefangen, in Archive zu gehen und das Material genauer für mich zu sammeln und habe dann in den letzten 2 Jahren geschrieben.
Welche Widersprüche, die Sie im Untertitel Ihres Buches ja angedeutet, in Cosima Wagners Leben entdeckt, gefunden haben, welche halten Sie für die signifikantesten? Wir können natürlich jetzt nicht über Ihr gesamtes Buch sprechen. Was wären die Aspekte, die Sie am ehesten in den Mittelpunkt rücken würden?
Also den signifikantesten Widerspruch finde ich eigentlich, der auch nicht auflösbar ist, dass sie einerseits viele Regeln für sich akzeptiert hat, sie auch im Zusammenleben mit Wagner und mit ihren Kindern versucht hat zu leben und gleichzeitig eine richtige Regelbrecherin war. Sie hat ja, man tut immer so, als wäre sie sozusagen ein geradliniges Leben, hätte sie ein geradliniges Leben durchlaufen, das ist ja nicht der Fall. Sie hat sozusagen, sie ist ihren Regungen und ihren Wünschen gefolgt mit einem riesigen Risiko. Dass man also aus dem Rückblick der Erfolgsgeschichte der Bayreuther Festspiele scheint es so, dass sozusagen auch der ganze Angang dazu und auch die Beziehung, die die beiden zueinander hatten, als von den Bayreuther Festspielen noch gar nicht die Rede sein konnte, sondern als es noch darum ging, ihn als Komponisten durchzusetzen, zu schauen, dass er zu seinem Geld kommt, zu schauen, dass er etwas zu wohnen hat, so dass er produktiv sein kann und so weiter. Diese ganzen Angänge waren ja von einer sehr großen Unsicherheit durchdrungen und es war vieles an ihrem Leben ein richtiges Skandalon, worauf sie sich eingelassen hat. Ja, und das im Nachhinein kann man gerne sagen, und dann haben sie geheiratet, dann ist das Ganze sozusagen in eine bürgerlich familiäre Struktur gekommen. Aber solange es so weit war, hat sie mit sehr großem Mut und sehr viel Widerstandskraft auch die Dinge versucht zu stützen und einzuführen und zu vertreten, die für sie wichtig waren.
In der Vorankündigung für unser heutiges Gespräch habe ich es formuliert oder habe ich Bezug genommen auf einen Buchtitel, in dem ich von Cosima Wagner als Herrin des Hügels sprach. Oliver Hilmes hat in seinem Buch über Cosima Wagner, das vor einigen Jahren erschienen ist, eben diesen Untertitel gewählt. Herrin des Hügels nimmt natürlich vor allem Bezug auf die Zeit, als sie die Bayreuther Festspiele geleitet hat. Also dieser Titel nimmt ja vor allem die Zeit nach Richard Wagners Tod in den Blick, was die wesentlich längere Zeit im Leben Cosima Wagners war, als die Zeit, die die beiden tatsächlich miteinander verbracht haben. Aus Ihrer Beschäftigung heraus, was würden Sie sagen, was hat die Beziehung zwischen Richard und Cosima am meisten ausgemacht? Oder vielleicht etwas anders gefragt, na, eigentlich ist es eine zweite Frage. Was glauben Sie, hat Cosima am meisten an Richard fasziniert?
Ja, was hat sie am meisten fasziniert? Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ihrer Beziehung war, ich versuche ja, die Struktur so zu finden, dass ich aus ihrer Perspektive, aus Cosimas Perspektive, als eigenständiger Person versuche rauszubekommen, was war das für ein Leben. Ja? Oft wird ja geschaut, das ist die Ehefrau von, und eigentlich wird dann über Wagner berichtet, aber ich versuche, die Person Cosima zu verstehen und anhand der Möglichkeiten, die wir in Briefen oder in Zeugnissen von ihr haben, das auch ein bisschen aufzuklären. Und ich glaube, dass die Cosima in ihrer Jugend bis einschließlich ihrer doch sehr unglücklichen Ehe mit Hans von Bülow keine unbedingte Akzeptanz erlebt hat, sondern sehr viel rumgeschubse, sehr viel an ihr herumkorrigiere, Ignoranz. Ein ganz wichtiges Beispiel dafür ist eben der abwesende Vater, der Franz Liszt, der sich wenig bis gar nicht um seine drei Kinder gekümmert hat. Zwei dieser drei Kinder sterben sehr früh. Sie ist die Überlebende von drei Geschwistern, dann allein und ist dann letztlich ungeliebten Beziehung zum Hans von Bülow. Und ich glaube, dass der Wagner sie als Person, als Ganzes, so wie sie war, akzeptiert und geliebt hat. Und dass das erste Mal war und etwas ganz Unbedingtes, dass ihr da widerfahren ist. Und ich denke auch, dass man zu wenig sich vor Augen hält, dass die Musik eine Möglichkeit ist, miteinander in Kontakt zu geraten, die eben auch wirklich eine große Intimität für beide darstellte. Wir haben ja heute diese selbstverständliche fast Überangebot, fortwährend alle Musik, die wir gerne wünschen oder mal hören wollen, uns aufzulegen, reinzuschieben, jetzt übers Internet zu hören. Und das waren ja damals Situationen, in denen die Musik zum Klingen kam und wenn die Musiker fertig waren, war sie weg. So, und da musste man gucken, wann man wieder in 3 Wochen oder wann auch immer Musiker zusammenholen konnte, die wieder eben irgendein Musikstück, zum Beispiel von Wagner komponiert, zum Klingen bringen konnten. Ja. Und ich denke eben einfach, dass diese Form der Akzeptanz und der wechselseitigen Bewunderung füreinander ein sehr großes Band sein konnte, was eben offensichtlich über diese Zeit des Zusammenlebens bis zu seinem Tod gehalten hat.
Sind Sie in Ihren Recherchen irgendwann irgendwie mal auf den Punkt gestoßen, dass Cosima sich besonders fasziniert, besonders bewundernd für ein bestimmtes Werk Richards geäußert hat? Also was könnte das Werk sein von ihm, was ihr persönlich am meisten am Herzen lag? Sie hat ja von ihm mit dem Siegfried Idyll ein eindrucksvolles musikalisches Geburtstagsgeschenk bekommen, aber es wird ja sicherlich noch andere Musik gegeben haben, die ihr besonders am Herzen lag. Sind Sie da auf etwas Besonderes gestoßen?
Also ich finde das schon interessant, wenn in den Tagebüchern zum Beispiel auftaucht, heute hat Richard mir vorgespielt und gesungen den Schrei von Kundry. Als Beispiel. Ja? Ich finde, solche Situationen muss man mal sich wirklich vor Augen führen, was das heißt. Also wir sind inzwischen, sind es Hunderttausende oder ich weiß nicht wie viele tausend Menschen, die das auf den Bühnen rauf und runter gehört haben, sich damit auseinandersetzen, ist ja eine interessante Figur. Und wie das eigentlich ist, wenn derjenige, der sich das ausgedacht hat, zum ersten Mal ihr das sozusagen vorführt, schenkt. Also an Kundry, also ich denke insgesamt, der gesamte Parsifal war wahrscheinlich von allen Werken, die sie auch liebte, dasjenige, was ihr sozusagen mit größter Leidenschaft am Herzen lag. Und was sie auch in dieser, also diese katholische Herkunft, aus der sie ja kommt. Sie ist ja Französin gewesen, ist in Frankreich aufgewachsen, in einem französischen Mädcheninstitut aufgewachsen, aber war eben sehr katholisch geprägt. Und diese ganze Auseinandersetzung mit Wahrheit, mit Schuld, was habe ich eigentlich im Leben beigetragen, wofür sollte ich vielleicht Buße tun, worauf könnte ich, womit kann ich einverstanden sein? Diese innere Auseinandersetzung hat sie sehr geführt. Sie war ja auch eine Grüblerin. Sie war auch sehr nach außen gewendet, sehr wendig und wie soll man sagen, sehr konnte sehr gut auch diese Ehefrau darstellen als elegante und kommunikative Person. Aber sie war eben auch diese ganz manchmal verzagte und nach Aufrichtigkeit im Inneren suchende Person.
Sie haben eben schon erwähnt, dass Cosima Wagner ja auf ein sehr langes Leben zurückblickt. Geboren 1837, gestorben 1930. Sie hat ihre beiden Ehemänner um jeweils ein paar Jahrzehnte überlebt. Sie hat auch eines ihrer Kinder überlebt, ein anderes Kind, also ihr einziger Sohn Siegfried und sie sind im selben Jahr 1930 gestorben, im Abstand von 4 Monaten. Und diese über 90 Jahre waren ja wirklich nicht nur ein widerspruchsreiches, sondern auch ein widerstandreiches Leben, also auch ein strapazenreiches Leben. Sie hat 5 Kinder bekommen. Sie haben gerade schon selbst erwähnt, dass sie vielleicht auch gerade in der ersten Phase ihres Lebens nicht die Anerkennung bekommen hat, die sie wollte. Sie hat dann ein paar Jahre das Dasein der heimlichen Geliebten Richard Wagners geführt, ein Doppelleben im Grunde geführt, als seine Geliebte und als Ehefrau von Hans von Bülow, also ein Leben, was ja sehr geprägt war von viel inneren und äußeren Widerständen, aber trotz allem ist sie über 90 Jahre alt geworden. Was würden Sie sagen, waren ihre wichtigsten Lebenskräfte? Wie ist es ihr gelungen, sich gegen alle inneren und äußeren Widerstände doch so gut zu wappnen, dass sie es denn geschafft hat, so alt zu werden?
Ja. Also sie hatte ihr Leben lang auch gesundheitliche Einschränkungen. Sie hatte ganz viel Schwierigkeiten mit ihren Augen. Ganz oft durfte sie gar nicht lesen oder hatte diese blauen Schirme. Das sieht man auch zum Teil auf Fotografien. Sie hatte auch ansonsten durch die 5 Geburten und durch einige andere gesundheitliche Einschränkungen, da einiges mit zu tun. Also sie war jetzt nicht sozusagen, konnte nicht so ganz durchs Leben gehen, uneingeschränkt. Aber ich glaube, sie hat einfach eine große Zähigkeit gehabt und eine große Leidenschaft. Eine Leidenschaft für das, was sie getan hat. Also wenn man ihre Briefe liest, an wen auch immer, sind die von einem Temperament und einer Zugewandtheit und einer Ausführlichkeit, wo ganz viel Kraft und Energie dahinter steckt. Das heißt, ich glaube, sie hat sich bis sehr ins hohe Alter hinein eine sehr große Neugierde bewahrt und eine große Kommunikationsfreude, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und es war ihr natürlich das Werk Wagners und alles, was dazu gehört. Also das ist ja auch ein Angebot, das das Leben an jemanden macht, wenn man in sowas wie diesem Kokon Wahnfried lebt und man hat die Kinder an seiner Seite, dann die Enkel. Man hat die ganzen Auseinandersetzungen, die um die jeweils neuen Festspiele sich rankten mit allem, was dazu gehört, Geld, Künstler, Gewinnen oder eben auch Streitigkeiten. Das sind ja Herausforderungen, die nicht jedem Menschen widerfahren und wo natürlich auch nicht jeder Mensch sozusagen dem gewachsen sich zeigen könnte. Und ich glaube, dass sie aus dieser Verbundenheit mit dem Wagnerschen Werk und der familiären Freude eigentlich daran, auch etwas für die Zukunft zu etablieren, dass das ihr Kräfte gegeben hat. Das ist eine Idee von mir dazu.
Sie haben eingangs sehr deutlich herausgestellt, dass der Blick auf Cosima sehr negativ geprägt war durch all das, was sie nicht ermöglicht hat oder was sie einfach nicht in dem Sinne gemacht hat, wie andere es vielleicht von ihr verlangt haben, dass sie ihren Mann auch ein bisschen abgeschirmt hat, um ihn nicht von zu vielen Menschen, die mit ihm in Kontakt treten wollten, überrannt zu sehen. Mit dieser negativen Sicht auf Cosima aufzuräumen, das ist offensichtlich auch ein starkes Anliegen von Ihnen gewesen. Würden Sie sagen, dass Cosima diese 13 Jahre als Ehefrau von Richard Wagner auch oder vor allem vielleicht sogar genossen hat? Hat sie gerne mit ihm zusammengelebt?
Also ganz bestimmt. Ganz bestimmt hat sie sehr gern mit diese 13 Jahre mit ihm zusammen erlebt. Und ich denke, man hat auch relativ wenig bislang darauf geachtet, dass sie ja sozial weit über ihm stand und dass sie sich beide was geben konnten. Also es gibt ganz viele Stellen, die ich auch in meinem Buch präsentiere, wo Wagner eben damit auch fightet oder Schwierigkeiten hat damit, dass er eben anders erzogen wurde, dass er nicht die vielen Sprachen spricht, dass er sozusagen sich auf sie auch in vielen Punkten verlassen muss, weil sie sozial einfach sehr viel erfahrener und in ihren Möglichkeiten zu kommunizieren, auch mit allen Menschen, die zum Beispiel aus dem adligen oder großbürgerlichen Bereich das Werk Wagners stützen sollten. Da war sie eben eine Person, die einfach ihm in vielen Punkten überlegen war, was er ganz klar gesehen hat. Und sie hat oft gesagt, dass diese Überlegenheit ist doch nicht wichtig, die Überlegenheit des musikalischen Genies. Aus ihrer Sicht ist ihr da sehr viel wichtiger gewesen. Und es gibt eben auch sehr, sehr viele Stellen, wo beide Quatsch machen miteinander, wo sie lachen, wo sie sich gegenseitig aufziehen, wo sie sich irgendwelche Gedichte und Reime an den Kopf werfen. Die sind auch sehr fröhlich miteinander gewesen. Das war nicht nur feierlich und irgendwie kompliziert und nach außen hin in einer gewissen Abwehr, sondern die sind in vielem einfach auch glücklich gewesen als Paar. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn Sie sagen, dieses negative Bild, es ist oft so über sie gespottet worden, dass sie, als er starb in Venedig 1883, mit welcher Riesentrauer sie da irgendwie fertig werden musste. Ja, natürlich. Also ich finde das so selbstverständlich wie nur irgendwas, und so einer Frau nimmt man das dann übel und sagt, na, warum hat sie denn da sich da hingeworfen oder geschrien oder ihr Haar abgeschnitten? Das sind ganz existenzielle Form von Trauer, die man jedem Menschen zubilligen müsste und natürlich ihr auch.
Absolut, natürlich. Ja, Frau Zumühl, ich glaube, ich kann oder ich wage es im Namen all unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und auch derjenigen, die in der Zukunft noch unser Gespräch nachhören werden, zu sprechen, dass Sie uns mit diesem Gespräch heute sehr neugierig auf Ihr Buch gemacht haben, was Sie wirklich an Facetten und Seiten an Cosima Wagner, aber dadurch natürlich automatisch auch über Richard Wagner, die beiden sind ja für die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, gerade, wie Sie gerade so schön gesagt haben, weil sie so ein glückliches Paar waren, ja auch nicht wirklich voneinander zu trennen. Wenn wir etwas über Cosima erfahren, erfahren wir auch etwas über Richard. Das wirft ja dann auch noch auf diesen Mann, über den ja auch vieles aus einer Perspektive geschrieben ist, über die man sicherlich mal nachdenken müsste, ein ganz neues Licht. Wie alles muss auch unser Gespräch leider irgendwann zu einem Ende kommen. Das soll es aber nicht, ohne dass wir noch einen kleinen Werbeblock einlegen. Also wir haben über den Titel Ihres Buches gesprochen. In welchem Verlag ist Ihr Buch erschienen?
Das Buch ist erschienen im Böhlau Verlag in Wien. Und ich werde auch, das fällt mir jetzt gerade ein, ich werde jetzt während der Festspiele in Bayreuth auch am 2. August und am 9. August jeweils eine Lesung in Bayreuth machen. Also wer vielleicht von den Zuschauenden da sein wird, hat vielleicht auch Lust, da hinzukommen.
Das ist doch ein schöner, schöner Hinweis, am 2. und am 9. August Sie live und in Farbe. Das gut, in Farbe sehen wir Sie jetzt auch, aber live in Bayreuth aus Ihrem Buch lesend erleben zu können. Es war eine Freude, mit Ihnen über Ihr Buch zu sprechen. Ich bin wirklich neugierig und danke Ihnen an der Stelle ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns Ihr Buch ein bisschen zu präsentieren und sich selbst natürlich auch. Ich wünsche Ihnen ganz viele Leser. Herzlichen Dank, viele Grüße an Sie nach Wien. Und an der Stelle natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer, der Dank fürs Dabeisein. Und ich verabschiede mich noch einmal von Ihnen, Frau Zumühl, und von Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei Wagner und Er. Guten Abend. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wiederhören.